Der SWR 2 Adventskalender. Zusammenhalten für die Kultur.
Ein Ministerpräsident, der sich nach einem Unfall nicht mehr daran erinnert, Ministerpräsident zu sein. Ein Bühnenschauspieler in Nöten, der sich auf die Avancen einer älteren Professorinnen-Diva einlässt. Der Tübinger Schriftsteller Joachim Zelter liebt es, groteske Situationen heraufzubeschwören, die einen irritierenden Blick auf gesellschaftliche und politische Verhältnisse werfen. In seinem 2000 erschienenen Roman »Die Würde des Lügens« beschreibt er ein sehr spezielles Enkel-Großmutter-Verhältnis. Denn die alte Dame pocht aufgrund ihrer adligen Herkunft auf Disziplin und Leistungen, die der 6-jährige Junge schwerlich erfüllen kann. Den folgenden Romanausschnitt spricht Autor Joachim Zelter.
Die Würde des Lügens. Meine Großmutter war alles Kranksein von Natur aus fremd. Sie hasste Krankheiten und verabscheute kranke Menschen. Ich verkehre nicht mit Invaliden, sagte sie über einen hinkenden Nachbarn. Kranksein galt ihr als erbärmliche Schwäche, eine Charakterschwäche. Selbst ich durfte nur selten krank sein. Erkältungen, grippale Infekte wurden mir verboten. Sie untersagte mir auch die Kinderkrankheiten. Bei den geringsten Anzeichen einer Kinderkrankheit sagte sie, sei nicht kindisch. Die einzige Krankheit, die ich haben durfte, waren meine Augengeschichten. Sie hatte eine Schwäche für Augengeschichten, vielleicht weil es gerade ich war, mit dem sie diese Geschichten erlebte. Oder vielleicht auch wegen der prächtigen Sanatorien in den Bergen, in denen so viele berühmte Schriftsteller wegen eines Augenleidens behandelt wurden. Außerdem trug sie eine Brille. Einmal kam ich dann aber doch mit einem gebrochenen Arm nach Hause. Ja, es ließ sich nicht leugnen, so sehr ich den Arm auch versteckte. Ich wollte es lange abstreiten, doch der Arzt und seine Röntgenbilder überführten mich. Fortan steckte mein Missgeschick gut sichtbar in einem schweren Gips. Beim Essen lag dieser Gips wie ein schlechtes Schulzeugnis neben meinem Teller. Der Bruch war nun eine unbestreitbare Tatsache, die sich nicht mehr überspielen oder herunterspielen ließ. Die Angelegenheit lag offen zu Tage, wie eine zerbrochene Vase. Wir aßen schweigend. Nur der Gips machte hin und wieder harte Geräusche, wenn er die Tischplatte streifte. Deshalb musste ich den Gips auf eine Serviette legen, um nicht auch noch den Tisch zu zerkratzen. Ich wollte ihr den Bruch erklären. Sie wollte es gar nicht hören. Ich erzählte ihr von meinem spektakulären Sprung aus dem 2. Stockwerk eines Nachbarhauses, als ich ein Mädchen rettete, das ebenfalls springen wollte, aber dann doch nicht gesprungen ist. Andere würden sich schon den Arm brechen, wenn sie nur aus dem 1. Stock fielen. Sie reagierte nicht. Ich konnte sogar meine Finger wieder bewegen. Das interessierte sie nicht. Ich hätte wohl spröde Knochen. Die nächsten Tage suchte ich auf den Straßen nach Kindern, die ebenfalls einen Gips hatten. Ich fand keine. Ich beobachtete sie beim Spielen und wartete, ob sich vielleicht jemand den Arm brechen würde. Es brach sich niemand den Arm. Später lockte ich einen Jungen auf einen Baum und drängte den Feigling, endlich zu springen. Er sprang, aber er brach sich nichts. Ich erzählte meiner Großmutter, wie dieser Junge wie ein blindes Huhn um den Baum lief, über eine Wurzel stolperte und sich den Arm brach. Vielleicht waren meine Knochen ein wenig spröde, aber ich flog ja immerhin aus dem 2. Stock, während dieser Junge nur stolperte und mit einem Knacks war sein Arm entzwei. Sie winkte ab. Doch allmählich zeigte sie sich interessiert, in welchem Haus denn der Junge wohnen würde. Ich zeigte auf irgendein Haus. Sie schaute einige Zeit dorthin, um zu sehen, was ich da nun tat. Es tat sich nichts. Sie schickte mich wieder auf die Straße. Dort fing ich an zu heulen. Erst leise, dann immer lauter. Ich stellte mich in eine leere Garage, von wo aus mein Geheul noch zerquälter durch die Gegend hallte. Unser Küchenfenster wurde aufgerissen und meine Großmutter rief wütend auf die Straße, was denn das für ein furchtbares Geplärr sei. Es war der Junge, der Nachbarjunge. Welcher Junge? Der sich den Arm brach. Er soll zum Arzt gehen. Er war schon beim Arzt, er hat einen großen Gips, er hat Schmerzen. Er heult, weil er Schmerzen hat, obwohl der Arzt ihm das verboten hat. Er soll jetzt endlich ruhig sein. Also war er einige Zeit lang ruhig. Dann heulte er wieder los. Er heulte stampfend. Durch die Zweige sah ich wieder den Kopf meiner Großmutter. Ruhe! Also heulte er ein wenig leiser. Später winselte er, bis seine Schmerzen stechend wurden und seine Schreie wieder in der gesamten Nachbarschaft zu hören waren. Er wimmerte und schrie abwechselnd. So sehr ich auch seine Hand hielt. Seine Tränen klebten an meinem Hals. Er lag auf einem Autoreifen und zitterte. Ich deckte ihn mit einem leeren Sack zu. Ich versuchte, ihn abzulenken. Ich erzählte ihm Geschichten. Ich zeigte auf meinen eigenen Gips. Ich sprach von meinen eigenen Schmerzen. Ich streichelte sein Gesicht. Doch es brach immer wieder aus ihm heraus. Den ganzen Nachmittag hallten seine Schmerzen aus der Garage auf die Straße, bis es dunkel wurde und ich sehr heiser mit meiner Großmutter beim Abendessen saß und sie sich über diesen unmöglichen Jungen in Rage redete. Nicht eine Zeile ihrer Zeitschrift hatte sie lesen können. Mit Oropax in den Ohren hatte sie versucht, ihren Tee zu trinken und ihn dann in den Abguss geschüttet. Und all das nur wegen eines wehleidigen Jammerlappens, einer plärrenden Heulsuse, einer debilen Memme, ein sprödknöchriger Schwächling, ein Muttersöhnchen, ein Schwachmatikus. Am nächsten Tag brach sich der Bruder des Jungen das Bein. Er war nur einmal zu fest aufgetreten, da machte es Knacks. So spröde waren die Knochen dieser Familie. Nein, der Junge, er war nicht mehr zu sehen. Er war im Krankenhaus. So laut hatte er geheult. Ich hatte keine Lust mehr, meiner Großmutter etwas vorzuheulen. Also steckte ich ihn ins Krankenhaus, damit wir endlich Ruhe hatten. Dort besuchte ich ihn und erzählte dann meiner Großmutter von einem riesigen Gips auf einem blutigen Kissen. Der Junge, er hatte furchtbare Schmerzen und er weinte noch schlimmer als sein Bruder. Die Ärzte haben gesagt, so ein schwacher Knochen. Ich durfte ihm nicht die Hand schütteln, sonst wäre auch noch sie gebrochen. Da war schon das nächste Kind krank, eine Blinddarmentzündung. Aber das ist ja Wahnsinn, rief meine Großmutter. Und so ging das weiter. Dieser Junge bekam die Masern, ein anderer hatte Hautkrebs, einem dritten fielen die Zähne aus, wieder ein anderer hatte keine Finger mehr, ein weiterer wurde blind. Ich holte einen Verbandskasten und ich lief mit ihm auf einen Spielplatz. Der Verbandskasten, er war eine große Attraktion. Die vielen Binden leuchteten und dufteten wie beim Arzt. Es gab auch gewaltige Pflaster. Eines dieser Pflaster klebte ich einem Jungen aufs Ohr. Aua! Doch er fand schnell Gefallen an seiner Verletzung und stolzierte hinkend auf und ab. Schon klebte das nächste Pflaster auf der Stirn eines Mädchens. Ein anderer umwickelte seinen Arm mit einer Binde und wälzte sich schluchzend im Sandkasten. Nun wollten auch die anderen Kinder etwas von den Zeichen allerschlimmster Verletzungen abhaben. Aber um Himmels Willen, rief eine Frau am Rande des Spielplatzes. Vor ihr schnaufte ein mit Mull umwickeltes Gesicht. Der Sandkasten wirkte wie ein Lazarett. Überall lagen verbundene Arme und Beine. Turbanhohe Verbände türmten sich auf. Zwei hinkende Kinder stritten um eine Armschlinge. Später brachte ein Junge einen Spazierstock, ein anderer zwei Krücken. Ich eilte voraus zu meiner Großmutter und ich kündigte es an. Sie kommen. Wer? Die kranken Kinder. Nur noch wenige Augenblicke, dann würde sie es mit eigenen Augen sehen. Tagelang hatte ich davon gesprochen. Nun kamen sie, die kranken Kinder der Stadt, eines kränker als das andere. Es war alles arrangiert. Sie würden bald an unserem Haus vorbeikommen. Nur noch eine Minute. Meine Großmutter, sie stellte sich zu mir ans Fenster und wartete. Und da kamen sie am Stock auf Krücken, hinkend mit verbundenen Armen, Beinen und Augen, vor Schmerzen gekrümmt, wimmernd und kichernd aufeinandergestützt, mit verpflasterten Gesichtern. Im Vergleich dazu war mein gebrochener Arm eine Kleinigkeit, nicht mehr als ein Mückenstich. Kinder, Kinder, rief meine Großmutter, und in der Tat, da waren sie all die Kinder, die viel kränker waren als ich. Ein Junge trug sogar eine Rotkreuzfahne. Aber das ist ja Wahnsinn, murmelte meine Großmutter immer wieder, während die Prozession leuchtender Verletzungen lahmend vorbeizog, wie heimkehrende Soldaten. Sie winkten ihr zu und meine Großmutter, sie winkte zurück. Sie stand wie ein General am Fenster und musterte den Augenschein meiner vielen Krankengeschichten. Auf einem quietschenden Leiterwagen lag ein Mädchen. Nein, beruhigte ich meine Großmutter, das Mädchen, es war nicht tot, sondern nur bewusstlos. Wie furchtbar. Als das letzte Kind um die Ecke gehängt war, seufzte sie, was für eine kranke Welt.
Der SWR 2 Adventskalender unterstützt freie Künstlerinnen und Künstler. Zusammenhalten für die Kultur.